BR Heimat. Habe die Ehre.
Und dazu begrüßt Sie heute Andreas Estner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie ein bisschen für uns Zeit haben. Das Jahr geht langsam seinem Ende zu und wenn das alte Jahr zu Ende geht, dann beginnt bald ein neues. Ende und Anfang liegen ganz nah beieinander. Und die Frage ist, wenn wir das alte Jahr zu Grabe getragen haben, werden wir dann den Startschuss geben und den Stier bei den Hörnern packen oder wird aller Anfang schwer sein? Sie merken es schon, es geht heute wieder um Sprichwörter, um Redensarten zu Anfang und Ende. Und dazu darf ich unseren Experten begrüßen. Er ist uns live aus Bamberg zugeschaltet, Rolf Bernhard Essig. Grüß Gott nach Bamberg.
Grüß Gott, Herr Estner.
Sehr schön, die Leitung funktioniert. Das ist der Anfang der Sendung. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und jetzt ein musikalischer Anfang. Die Ausserfeldner Tanzlmusik macht den Auftakt. Schon wieder eine Redensart zum Thema Anfang. Die Ausserfeldner Tanzlmusik hat den Auftakt gemacht für die heutige Sendung. Aus musiktheoretischer Sicht ein Schmarrn, weil das Stückl am Hausberg, das wir gerade gehört haben, hat zwar 2/16 Auftakt, aber eine Musik kann eigentlich für eine Sendung kein Auftakt sein. Und trotzdem sagt man das so halt, weil und jeder weiß, was gemeint ist. Es ist eine Redensart und darum geht's heute wieder. Um Redensarten, um Sprichwörter zum Thema Anfang und zum Thema Ende. Lieber Herr Dr. Essig, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich finde es ganz zauberhaft, dass Sie heute bei uns sind. Die Themen Anfang und Ende sind ja sehr große Themen oder Begriffe, die uns das ganze Leben lang begleiten. Die Geburt ist der Anfang, es gibt den Schulanfang, den Anfang der Ausbildung, es gibt den Jahresanfang. Der Anfang zieht sich durchs ganze Leben und deshalb gibt es viele Redensarten zum Anfang und das schon vor über 2000 Jahren, schon in der Antike.
Unbedingt, das ist so und schön, dass zwei Dumme einen Gedanken haben oder Great Minds Think Alike. Ich habe natürlich auch, wie Sie, an Hermann Hesse gedacht und an sein schönes Gedicht Stufen, das Sie ja zitiert haben. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das hört ja auf mit den Zeilen Nimm Abschied, Herz, denn und gesunde. Also auch da merkt man, das Ende von etwas kann eben auch richtig gut Schwung geben, um wieder woanders hinzukommen. Und wenn etwas schlimm geendet hat, dann ist es eben gut, wenn man im Anfang wieder einen neuen Anfang, einen gesunden Anfang findet. Aber in der Antike, wie Sie andeuten, da findet man Principiis obsta. Das heißt so viel wie wehret, widersteh den Anfängen. Das wird heute ganz, ganz häufig gesagt, man soll eben aufpassen, was man anfängt. Und eigentlich ist hier von Ovid gemeint, wenn etwas zu Beginn schon fehlerhaft ist oder etwas verdächtig wirkt, dann hör lieber gleich auf. Und das ist ja auch eine gute Sache. Wir kennen das Gefühl, ja, jetzt muss ich aber weitermachen. Und das ist eben häufig nicht gut, wenn man immer, immer weiter tut. Es gibt ein sogar wirklich Indianersprichwort, das kann man nachweisen. Und das heißt, wenn du bemerkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und da denkt man natürlich auch, das ist doch selbstverständlich, aber nein, wir kennen das. Eigentlich ist etwas, was wir gerade tun, längst an ein Ende gekommen, aber wir schaffen es nicht aufzuhören. Und das kann eine Arbeit sein, das kann eine Beziehung sein, das kann ein Text sein, an dem ich rumbossele und ich merke gar nicht, das ist auch wieder so ein Wort, eine Totgeburt. Also etwas, was zwar auf die Welt gekommen ist, aber nicht lebensfähig ist. Mhm. Da merkt man auch, wie drastisch das sein kann. Und da kommen wir, genau wie Sie ja schon erwähnten, zur Geburt.
Schon sehr interessant, wie viel Lebensweisheit oft in Redewendungen und Sprichwörtern steckt.
Unbedingt. Also ich denke oft, wenn mich Schüler fragen, ich bin ja immer wieder dort, wieso sollen wir uns denn mit Sprichwörtern und Redensarten beschäftigen? Und dann sage ich genau dieses, die können unglaublich viel, gerade Sprichwörter. Das sind ja keine Vorschriften. Das wird falsch verstanden, wenn man das so sieht. Also widersteh den Anfängen heißt eben nicht, dass man überhaupt nicht anfangen soll. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, sondern es bedeutet, widersteh solchen Anfängen, die schon Probleme in sich tragen. Und so ist das bei vielen Sprichwörtern, dass sie eine Weisheit zwar haben, die aber momentan richtig ist, für die Situation richtig und wichtig ist. Und darauf kommt es eigentlich an, dass man möglichst viele Sprichwörter kennt. Und dann kann man eben auch zur richtigen Zeit mit dem richtigen Sprichwort weiterkommen. Also das ist, glaube ich, schon entscheidend, dieses immer noch eins und noch eins zu lernen, kennenzulernen. Und da passt natürlich auch wieder, aller Anfang ist schwer. Also kleine Kinder finden ja Sprichwörter oft sehr fremd und können sich gar nicht vorstellen, was man damit überhaupt anfangen soll.
Das stimmt, ja. Diese Lebensweisheiten sind natürlich auch über Generationen erprobt, getestet und, wenn sie gut waren, weitergegeben worden. Von daher haben sie sich auch bewährt. Wir schauen nochmal ganz weit zurück, nämlich nochmal in die römische Antike. Da gibt es einen Spruch, 753 kroch Rom aus dem Ei.
Genau. Wobei, wenn Sie das richtig sprechen, dann auch klar wird, dass es sich um eine Eselsbrücke handelt. 753 kroch Rom aus dem Ei. Dann reimt sich's nämlich schön. Und so ist das nur ein bisschen blöde, weil es ja noch ein zweites Datum der Antike gibt, 333 bei Isoskeilerei.
Genau.
Das darf man natürlich nicht verwechseln. Geht beides zu Ende mit einer 3. Und das nennt man eben ab urbe condita. Also das ist der errechnete, in der Antike schon errechnete Beginn Roms. Und wenn man sich in der römischen Mythologie ein bisschen auskennt, dann weiß man, dieser Beginn war ein sehr ambivalenter, ein eigentlich schöner Beginn, dass eben Romulus mit einem Pflug eine Art Stadtgrenze in den Erdboden eingepflügt hat. Und das war die Grenze des alten Rom. Und er sagte dann ganz stolz, das ist meine Stadt und die wird nach mir heißen. Nach Romulus soll eben Rom den Namen bekommen haben. Aber sein Bruder Remus, der sagte, was, das soll eine Stadt sein, du hast doch bloß da eine Grenze mit dem Pflug in die Erde gepflügt. Und Romulus sagte, es ist aber eine Grenze und es ist eine Stadt, weil ich es so sage. Und jeder, der diese Grenze überschreitet, wird getötet werden. Naja, Remus, der sprang über die Grenze einfach drüber, weil es ja nur so eine kleine Furche war und wurde von Romulus getötet. So steht am Anfang dieser römischen Geschichte ein Brudermord, ähnlich wie in der Bibel, wenn man nicht bei Adam und Eva anfangen will, sondern bei den beiden Söhnen Abel und Kain. Auch da gibt es ja genau diesen Brudermord, der ganz schlimme Folgen auch haben wird, bei dem man sich immer wieder fragt, warum er überhaupt passieren muss. Aber dieser ambivalente Beginn von einer neuen Schöpfung, einer neuen Stadt oder einer neuen Welt, das findet sich eben in vielen Mythen, in vielen Schöpfungsmythen, nicht nur in dem römischen oder in dem biblischen.
Da habe ich von Konfuzius eine Redewendung gefunden. Zu einem guten Ende gehört auch ein guter Beginn. Passt ganz gut dazu.
Ja, man kann sich, finde ich, zwar auch nei und nauf wursteln. Also ich kenne das auch jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Man beginnt mit etwas und es ist schon recht mühsam und man merkt, oh, ich habe noch nicht alles, was ich eigentlich bräuchte. Aber Edgar Reitz, der Filmemacher, hat mal gesagt, ich suche mir die Waffen in der Schlacht. Das klingt jetzt etwas martialisch, aber der sagt eben, wenn ich einen Film beginne, dann fehlt mir ganz viel. Aber indem ich etwas tue und selbst wenn es eben noch etwas schwach ist oder vielleicht noch nicht so, wie ich das möchte, indem ich immer weiter tue, da kann ich dann die Werkzeuge oder wie er das jetzt sagt, die Waffen mir besorgen, die ich brauche. Ich schmiede mir sie gleichsam, indem ich vorwärts gehe. Und das ist eben auch so ein Teil der Sinnhaftigkeit von Sprichwörtern. Ich kann sie benutzen, um mich zu motivieren. Und indem ich eben einen schlechten Beginn vielleicht habe und sage, ach, aber ich suche mir die Waffen in der Schlacht. Schon fühle ich mich wie ein Held,
gestärkt.
Wie Achilles oder, ja, genau.
Zu den Redewendungen, die uns motivieren, auch am Anfang kommen wir noch, weil da gibt es nämlich einige. Ich möchte noch mal zurückschauen auf die Bibel. Im Alten Testament heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Und es gibt noch etliche weitere. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Genau, also das ist der Beginn ja der Bibel überhaupt. Also das erste Buch Mose beginnt so. Und es geht ja weiter, die Erde war wüst und leer. Und das hieß im Hebräischen Tohu wa Bohu. Und das kennen wir ja auch als sprichwörtliche Redensart. Wenn man mein Zimmer jetzt sehen könnte, was zum Glück nicht der Fall ist, dann könnte man auch sagen, das ist ja ein Tohu wa Bohu. Jeder kennt das, aber es ist wirklich nur die hebräische Bezeichnung von wüst und leer. Also so haben wir einen Beginn aus dem Chaos, wie es ja auch in vielen anderen Schöpfungsmythen ist. Und am Anfang war das Wort. Das ist ja dann wiederum aus dem Evangelium des Johannes. Also auch hier merken wir, die Bibel, die geht immer wieder in ihren Formulierungen auf vorige Schriften, teils eben auch bis auf den Anfang überhaupt zurück. Das ist etwas ganz Typisches, um sich zu bestärken, um klarzumachen, was wir hier sagen, ist nichts Neues, sondern das gab es schon immer. Und so ist es, dass häufig in den Evangelien es heißt, wie es geschrieben steht oder wie es schon prophezeit war. Und damit wird immer wieder klargemacht, Jesus ist hier nicht etwas völlig Neues, aber er verändert eben einiges, er macht etwas klar. Und diese Selbstzitate, die Vorausdeutungen und die Zurückwendungen, die fügen das Ganze so zusammen, dass es wie eine Einheit wirken soll.
Die Taufe spielt auch eine Rolle, etwas aus der Taufe heben?
Ja, auch wenn wir...
Für einen Anfang, steht auch für einen Anfang?
Ja, unbedingt. Und es geht mir selbst immer wieder auch so. Ich benutze ja gerne sprichwörtliche Redensarten, aber wenn man sie dann mal wirklich überlegt, dann denkt man, wieso eigentlich hebt man jemanden aus der Taufe? Wir kennen das ja von den Kindlein, die in der Regel über ein Taufbecken gehoben sind und dann wird etwas Wasser über ihr Haupt laufen lassen, das war es dann. Ja. Aber die Erwachsenentaufe, die viele christliche Teilreligionen ja oder Spaltungen, Abspaltungen oder ja, freikirchliche Gemeinschaften und so etwas, die haben ja die Erwachsenentaufe und die gehen häufig zu Flüssen oder sie haben eigene Taufbecken. Bei den Mormonen ist das beispielsweise der Fall. Und dort wird jemand wirklich von einem Priester und einem Gehilfen meist mit dem Rücken voran in das Wasser hinabgesenkt. Der liegt dann in den Armen dieser beiden und ist wirklich untergetaucht. Und dann wird er wieder emporgehoben. Und genauso wird es ja dargestellt in der Bibel, als es um den Besuch Jesu bei Johannes dem Täufer geht. Der hat ja vorher schon im Jordan getauft und auch da geht es ja darum, dass der Johannes eine Art Vorausdeutung ist. Er sagt ja, ich bin nur ein Botschafter, ein Emissär, der nach mir kommt, wird viel mächtiger sein. Und das ist dann eben Jesus. Und auch Jesus lässt sich von Johannes taufen. Er wird eben in den Jordan hinabgesenkt und dann von Johannes wieder hinaufgehoben, aus der Taufe wirklich gehoben. Und dann kommt eben die Taube, wie es oft auch dargestellt wird. Und das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, soll dann eine Stimme von oben gekommen sein. Und dieser ganz dramatische, revolutionäre und bestätigende Anfang, den haben wir jetzt also ganz alltäglich, dass wir eben auch sagen, also der neue Kindergarten, der muss jetzt endlich mal aus der Taufe gehoben werden, oder? Wir haben einen neuen Roman, den wir aus der Taufe gehoben haben und wir denken natürlich überhaupt nicht daran, warum wird was gehoben.
Hochinteressant, wir lernen wieder sehr viel heute Vormittag. Der Anfang ist etwas, das uns das ganze Leben begleitet und darum gibt es dazu zu viele Redensarten. Gleich haben wir Redensarten zum ersten Schritt, den man gehen muss, wenn man etwas Neues beginnt. Jetzt dauert es nicht mehr lang bis Weihnachten und nach Weihnachten beginnt dann die Zeit zwischen den Jahren. Und es ist für viele eine Zeit, in der man zurückschaut auf das ausgehende Jahr 2024 und gleichzeitig vorausschaut auf das Jahr, das vor der Tür steht und das noch so viele Geheimnisse in sich birgt. Und manche und mancher planen fürs neue Jahr einen Neuanfang. Ein Projekt fürs Leben, vielleicht mit dem Rauchen aufhören, endlich mehr Sport, endlich mehr Zeit für die Familie. Es gibt viele, viele Vorsätze und Pläne. Und eins der größten Hindernisse ist doch eigentlich, dass man es endlich tut, dass man über die Schwelle springt, dass man damit anfängt und das Gewohnte ändert, quasi die Komfortzone verlässt. Und es tut. Lieber Herr Dr. Essig, und da gibt's einige Redewendungen. Scheinbar ein großes Thema im Leben.
Unbedingt. Sie selbst haben jetzt, was ich sehr schön finde, mehrfach die Türbildlichkeit verwendet. Also haben von der Türe selbst gesprochen und von der Schwelle vor allem. Wenn wir jetzt sehen, dass der Januar ja seinen Namen auch hat von dem Gott Janus und dass der wiederum zusammenhängt von seinem Namen her schon mit dem lateinischen Begriff Januar für Schwelle, dann wird bei uns, glaube ich, alles Mögliche klar. Vielleicht hat man sich mal diesen Janus angesehen. Es wird ja auch vom Januskopf gesprochen oder etwas sei janusköpfig. Das ist ein Gott mit einem Doppelkopf. Der schaut zurück und er schaut voraus. Er hat also ein Gesicht nach vorne, eins nach hinten. Und das ist ja ganz typisch für diese Zeit, Silvester, Neujahr. Man schaut, wie Sie sagen, voraus, man schaut zurück. Und es ist eben diese Schwelle da, diese Schwellenzeit. Und damit verbunden ist dann wiederum die Schwellenangst. Und das kennen wir auch. Traut man sich denn, diesen ersten Schritt zu tun, von dem man ja weiß, dass er ganz entscheidend ist? Und diese Schwellenangst wiederum kommt durchaus daher, dass die Schwelle ja etwas Heiliges war. Nicht nur in römischer Zeit, das ist bis heute so. Der Bräutigam, der macht ja auch einen Beginn, indem er die Braut, heute nur noch scherzhaft, aber eben früher ein Rechtsakt, über die Schwelle in das Haus hineinträgt. Manchmal ist das zum Glück auch inzwischen umgekehrt. Da ist eine kräftige Braut, die auch mal ihren Bräutigam über die Schwelle trägt. Und das ist dann ein wirklich ganz entscheidender Neubeginn. Also früher hieß das, die Braut verlässt die Oberhoheit ihres Vaters und geht über in die Rechtsoberhoheit des Mannes. Und damit ist also ein völlig neuer Beginn eines anderen Lebens, das dort passiert, getan. Und die Schwelle, die hatte häufig Zeichen. Die hat man nicht oft gesehen, aber früher, da fand man auf Schwellen unauffällig zum Beispiel das Pentagramm oder auch den Drudenfuß, wie man das nennt, so einen fünfzackigen Stern. Und der sollte Menschen mit böser Absicht außen halten. Manchmal hat man beim Hausbau auch unter der Türschwelle, die das Äußere vom Inneren getrennt hat, etwas vergraben, was zaubermächtig sein sollte, Amulette. Manchmal hat man sogar ein Tier totgeschlagen und unter die Schwelle begraben. Und auch das sollte eben Menschen mit böser Absicht fernhalten. Auch hier wieder die Schwelle als eine Art Schutz. Und Menschen mit böser Absicht, die haben dann eben Schwellenangst, die trauen sich nicht darüber. Aber eben auch wir ganz normalen Menschen müssen überlegen, wie schaffe ich das nur? Und da gibt es ja viele, viele Ideen. Schritt für Schritt, sagen wir oft, ist es am besten zu schaffen. In einem Film, auch in psychologischen Ratgebern, heißt es Baby Steps. Also wenn man sagt, ich will nächstes Jahr 20 Kilo abnehmen. Das klingt so gewaltig und man fragt sich, wie soll denn das funktionieren? Aber wenn ich sage, ja, ich möchte jede Woche ein Pfund abnehmen oder vielleicht noch ein bisschen weniger, dann wird das auf einmal beherrschbarer. Und
niederschwellig.
Das ist eben auch, ja,
niederschwellig, weiß Gott, zur Schwelle passt.
Genau. Also man erleichtert sich etwas, indem man es aufteilt, das große Ziel in viele kleine Schritte. Und das ist eben etwas sehr, sehr Schönes, dass wir sagen, das Schreiten, der Schritt, der teilt alles Mögliche ein. Und wir sagen ja auch heute noch etwas geschwollen, jetzt wollen wir mal zur Tat schreiten. Das Schreiten, das ist ja so gravitätisch und gemächlich und das hat dann eben auch so einen ironischen Beiklang. Aber auch eben die Heiterkeit ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir Dinge neu beginnen wollen. Das soll eben nicht nur eine Ermannung sein oder Erfrauung. Man soll nicht nur mit Macht an eine Sache rangehen, sich am Riemen reißen und was es alles an Redensarten mehr gibt, sondern mit einer gewissen Heiterkeit, da geht es eben auch deutlich leichter, wenn gute Worte sie begleiten, dann geht die Arbeit munter fort, heißt es, glaube ich, in der Glocke. Also auch dieses schöne, die schöne Idee, dass ich überhaupt etwas sagen kann, indem ich diesen Beginn mache und nicht nur einen stummen Beginn mache, das ist schon mal ganz wichtig. Das Heft in die Hand nehmen, das gehört auch eben dazu. Das Heft, darüber macht man sich eigentlich auch kaum Gedanken.
Ja.
Das Heft, das man in der Hand hat, wenn man in der Schule seinen Aufsatz schreibt, das hat durchaus zu tun mit dem Heft, das ein Messer zum Beispiel als Griff hat oder eben auch ein Schwertgriff. Auch das nennt man ja Heft. Und wer das Heft eines Messers oder eines Schwertes in der Hand hat, das ist derjenige, der bestimmt, der jetzt etwas anfangen möchte. Und das heißt so, weil diese Griffschalen in der Regel geheftet waren, mit also einer Heftungsmechanik, Technik verbunden waren. Und das Heft, das man in der Schule hat, das ist eben mit Klammern geheftet und ist insofern also direkt damit verbunden, auch wenn es sich um etwas ganz anderes zu handeln scheint.
Ach, das ist ja sehr interessant, dass diese Redewendung eigentlich vom Schwert kommt.
Ja, also derjenige, der das Schwert in der Hand hat, man kann auch sagen, der hat den Hut auf, das ist der Rädelsführer. Also früher hat man denjenigen, der eine kleine Einheit von Soldaten anführte, auch mit einem Hut ausgestattet. Damit war klar, das ist der Rädelsführer. Rädlein nannte man eben so eine kleine Gruppe von Soldaten, die zusammen eine Einheit bildeten. Und der, der den Hut auf hatte, der hatte auch das Heft in der Hand, der war derjenige, der dann bestimmte, was passierte. Da kennen wir auch ganz viele Redensarten, die jetzt nicht direkt mit dem Anfang zu tun haben, aber jetzt in diesen Zusammenhang passen. Wer die Katz hält, sagt, oh, also wer die Geldkatze in der Hand hat, der sagt an. Oder wer das Geld hat, sagt an. Das kennen wir natürlich auch, dass der dann bestimmt, welche Musik gespielt wird.
Redewendungen, die am Anfang bei einem Neuanfang motivieren, da wäre vielleicht auch der Stier, den man bei den Hörnern packt, dabei.
Ja, also wer mal Stiere so vor sich gesehen hat, die sind ja zum Teil inzwischen, vielleicht auch früher schon, ungeheuer groß. Es gibt ja Exemplare, die eine Tonne wiegen. Und trotzdem kennen wir als sehr alte Darstellungen in den Höhlenmalereien beispielsweise diesen Reiz, der davon ausgeht. Wir wissen, die Stiere sind gefährlich, aber ihre pure Kraft, ihre Potenz hat die Menschheit schon immer angeregt und gleichzeitig auch ja, zu einem riskanten Spiel eingeladen. Vielleicht kennen Sie und manche Hörer die Darstellungen, die in Kreta zu finden sind, in Knossos im Königspalast. Da sieht man einen sehr großen Stier und darüber fliegt eine Figur in einer Art Salto und eine zweite ist dabei, ihn bei den Hörnern zu packen. Ob das jetzt wirklich realistisch ist, weiß man nicht genau, aber es sieht aus, als hätte man das wirklich so gemacht, dass man den Stier mit seinem wütenden Kopfheben als eine Art Katapult benutzt hätte, indem man auf ihn zugelaufen sei und dann ihn bei den Hörnern gepackt, in dem Moment, wenn er den Kopf hochhebt. Und damit wird man dann eben in die Luft geschleudert und kann sicher hinter ihm landen, wenn man sehr geschickt ist. Und ob das jetzt mit unserer Redensart zu tun hat, weiß ich nicht, aber es geht immer darum, wenn man eine Sache anpackt, das sagen wir ja auch für den Anfang, immer wenn wir eine Sache anpacken, ist es gut, das direkt zu tun und nicht außenrum zu gehen mit irgendwelchen Strategien, die aufschieben oder nur mal hier an der Seite etwas Nebensächliches tun, sondern das ist eine gute Strategie, nicht immer, aber häufig, direkt auf die Sache zuzugehen. Wenn ich den Stier bei den Hörnern packe, dann habe ich das Gefährlichste, was er hat, ja schon mal im Griff.
Da gibt es auch so einen Spruch, der Anfang ist das halbe Werk.
Also, ja.
Weil Sie vorher vom Gehen gesprochen haben, das Fortbewegen ist da in einigen Redewendungen drin, die, wenn es um den Anfang geht, also zum Beispiel in Gang kommen.
Ja, der Gang. Der Gang ist ja auch unglaublich häufig zu finden in unserem Alltag. Eine Uhr geht, wenn wir uns sehen und treffen, sagen wir, wie geht's? Da merkt man dann auch, wenn man ein bisschen nachdenkt, aha, es geht schon auch darum, dass unser Lebenslauf, wie man ja auch sagt, mit dem Gehen direkt verbunden ist. Also von den ersten Schritten, wenn etwas noch in den Kinderschuhen steckt,
genau.
Das kennen wir ja. dann kann man erst ganz langsam in Gang kommen. Erstmal robbt man sogar durch das Leben. Aber wenn man dann Kinderschuhe hat, dann geht es schon vielleicht etwas besser. Und dann sind eben diese Baby-Steps da. Etwas ist, was noch in den Kinderschuhen ist, das ist eben beim Gang, der da aufgenommen wird, noch ganz am Beginn und wird erst nach und nach größer werden, auch zu größeren Schritten führen. Und da ist dann manchmal natürlich auch ein Sprung ganz gut, also jemandem auf die Sprünge helfen, da denken wir auch daran. Da geht es allerdings um die Jagd, dass die Hunde auf die Sprünge des Wildes führen, weil sie naseweis sind, mit der Nase den Weg weisen, die das Wild jetzt gesprungen ist, und dann kann die Jagd auch in Gang kommen.
Ach, das ist interessant. Aha. Ebenfalls am Anfang, das verwenden viele ganz oft, ist der Grundstein.
Die Grundsteinlegung, die wird ja heute zelebriert. Wir haben speziell hergestellte Grundsteine, in die dann noch eine Zeitkapsel hineingegeben wird. In der Zeitkapsel ist dann die Zeitung von dem Tag, an dem das passiert. Allerlei Dinge, die man für wichtig hält für die Nachwelt. Es sind manchmal Wünsche mit drin. Es gab Schulen, die haben Aufsätze dort hineingegeben, die 50 Jahre später dann jemand finden sollte. Also heute ist wirklich der Grundstein ein einzelner Stein. Aber das nannte man früher auch Grundstock oder eben Fundament. Der Grundstein, das ist eben nicht nur ein einzelner Stein wie heute gewesen, sondern so nannte man die Basis eines Gebäudes. Das Fundament, auf dem alles ruhte, das die Grundlage auch gebildet hat. Und so ist eben den Grundstein legen etwas ganz Grundsätzliches und etwas sehr Kluges. Wenn ich ja auch denke, dass, wie wir vorhin schon sagten, vieles, was wir im Leben anfangen, eine Art Gebäude ist, ein Haus oder etwas Ähnliches, dann ist es natürlich wichtig, dass ich nicht auf Sand gebaut habe, wie es in der Bibel heißt, sondern dass ich eben auf Fels baue oder eben auf einem guten Grundstock aufbauen kann, auf einem Grundstein, einem Fundament, einer Basis, einer Grundlage. Da gibt es ja sehr, sehr viel. Und dann habe ich wirklich Stabilität für alles, was danach kommt. Und das ist für alle Anfänge eine sehr, sehr gute Idee, erstmal lange nachzudenken, guten Grund zu legen und darauf aufzubauen, wie wir ja auch im Bildlichen sehr klar sagen.
Ja. Auch aus der Natur gibt es Bilder für den Anfang, zum Beispiel wenn etwas aufkeimt oder ein Samen gelegt wird oder was finden wir noch, wenn etwas aufblüht. Und dann gibt es auch noch in den Jahreszeiten so einen Spruch, alles neu macht der Mai. Woher kommt der eigentlich? Weiß man das?
Ja, also es ist ja so, dass ganz häufig die Redensarten auch geflügelte Worte sind. Also geflügelte Worte nennt man ja Zitate, die aus Klassikern kommen, Goethe, Schiller, Shakespeare oder eben auch aus Liedern oder aus Filmen. Und das hat mal jemand, der Georg Büchmann, im 19. Jahrhundert unter dem Titel Geflügelte Worte gesammelt. Er verstand das als solche Zitate, die sprichwörtlich geworden waren im Volke, die also aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang sich gelöst haben. Und bei Alles neu macht der Mai, da wissen wir das eben auch. Da ist es das Gedicht Der Mai von Hermann Adam von Kamp. Den kennt heute niemand mehr, aber das Gedicht und die Lieder, die daraus entstanden sind, seit 1829, die kennt man eben schon. Und der Mai, der ist da ganz entscheidend für das Aufkeimen, wie Sie schon sagten, das Aufblühen. Natürlich gibt es Frühblüher, die noch früher dran sind. Und er gehört in diese Reihe auch des grünen Klees, überhaupt das Grün als ein Zeichen des Anfangs. Wir sagen auch, ich bin dir grün oder komm an meine grüne Seite oder über den grünen Klee loben. Weil der grüne Klee im Frühjahr als etwas so Schönes galt, dass er in der Minne-Lyrik, der Minnesänger um 1100, immer wieder als das besonders Schöne, Kraftvolle, Fruchtbare, sich Entwickelnde gesehen wurde. Und er war dort in dieser Gedichtsammlung, war er etwas Optimales, etwas, über das man eigentlich nicht hinauskommen konnte. Deswegen dann eben unsere ironische Bedeutung über den grünen Klee loben. Das ist dann eben etwas zu viel, auf einen grünen Zweig kommen. Auch das ist ja bei diesem Vorwärtsgehen ganz entscheidend. Und da geht es eben auch um diese Schönheit des Grünens, des Entstehens von Leben in der Natur nach einem langen Winter.
Und es gibt auch Redewendungen zum Thema Anfang, die uns ermahnen. Zum Beispiel haben wir ja schon gehabt, widerstehe den Anfängen. Und das hat eigentlich eine andere Bedeutung, als man im ersten Moment so meint, Herr Dr. Essig.
Genau, das bedeutet, widerstehe solchen Anfängen, in denen schon bildlich gesprochen der Wurm drin ist. Und dann hatten Sie ja noch erwähnt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Es gab mal eine Zeit in den 70ern, vielleicht erinnern sich manche dran, da hat man gerne Sprichwörter und Redensarten auf den Arm genommen, indem man sie etwas anders dann gesagt hat. Also lieber Arm dran als Bein ab oder solche Geschichten. Und da hat man dann auch gesagt, Stoßstange ist aller Laster Anfang.
Das ist gut. Mir fällt gerade ein Lied ein aus den, ich glaube, es war aus den 80ern. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Das in die Hände genau. Spucken hat auch was von Anpacken.
Unbedingt. Also das kennt jeder, der mit der Hand gearbeitet hat, der mal auf dem Bau gearbeitet hat. Also mein Vater hat sehr, sehr viel mit Holz, mit Beton und anderen Stoffen gearbeitet auf dem Grundstück. Und ich durfte ihm so ein bisschen assistieren als Stift. Und da merkt man schon, gerade wenn man mit Holz zu tun hat, mit Holzbalken, die schon gehobelt sind beispielsweise, und die sind schwer, dann muss man auch einen guten Griff finden. Und da ist es schon gut, wenn man mal in die Hände spuckt, sich die Hände reibt und dann kann man eben viel, viel besser zupacken. Also da stecken oft klare Erfahrungen aus dem wirklichen Leben dahinter. Das ist ja das Fantastische an diesen Redensarten. Manche sind ganz, ganz einfach, körperlich, direkt, also so wie die Geburt, von der wir ja schon sprachen. Andere gehen bis in verstiegene philosophische Ideen hinein. Und dann ist dazwischen eben noch der Karlauer oder der Witz, wie jetzt hier. Und bei Müßiggang ist aller Laster Anfang. Da ist klar, dahinter steckt so ein Arbeitsethos. Also man muss immer was tun, man sollte tätig sein. Und in der christlichen Kirche, da galt die Acedia, die Trägheit oder eben das Müßiggehen auch als etwas, was zur Sündigkeit anrege und deswegen eben nicht sein sollte. Wir kennen aus den Benediktinerwörtern das Ora et Labora, also man soll nicht nur beten, sondern man soll auch arbeiten. Und das hat sehr, sehr gut mit der lutherischen, protestantischen Arbeitsethik zusammengepasst. Wobei ganz spannend ist, dass müßig gehen oder auch überhaupt müßig sein oder die Muße selbst lustigerweise mit dem Wort müssen die gleiche Wurzel hat. Und da denken wir, wie kann denn das eigentlich sein? Aber offenbar ist es so, dass die Muße einen Zustand gebildet hat, in dem man etwas tun konnte. Und das heißt, es ist also hier eigentlich der Zwang, was wir eigentlich mit müssen verbinden, und das sich selber entscheiden können, indem man in einer solchen Lage des Müßiggangs ist, ist also ganz direkt verbunden. Da ist man also auch sehr verwirrt und denkt sich, ach, was in der Sprache so alles drinsteckt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn wir eben so durch die Redensarten hindurch pflügen, dann merken wir, da ist so viel drin und da ist so viel Schönes auch, was uns im Alltag ja auch erheitern, motivieren kann, vorwärts bringen, zu fokussiertem Handeln führen kann. Und dabei sind wir noch nicht mal in Medias Res gegangen oder haben ab Ovo angefangen. Also das hat ja Ovid mal über Homer gesagt, dass der diesen Krieg um Troja nicht anfängt mit Helenas Geburt aus einem Ei, das Leder gelegt hat, weil Zeus als Schwan sie begattet hat, sondern er geht eben mitten rein in die Sache in Medias Res. Das hören wir heute oft von Rednern. Mhm. Und da geht es eben darum, dass man gleichsam mit der Tür ins Haus fällt. Das kennen wir ja negativ, aber manchmal ist es auch gut, mit der Tür ins Haus zu fallen. Da geht jemand eben an eine Sache ran mit sehr viel Intensität. Also es ist jetzt nicht gerade das, was man Anzetteln nennt, das kennen wir ja auch als eine ganz wichtige Redensart zum Beginn leider fast nur noch negativ, einen Krieg anzetteln, einen Streit anzetteln. Aber das kommt vom Weben her. Und der Weber im Mittsommernachtstraum von Shakespeare heißt ja auch Zettel. Man hat die Längsfäden erstmal aufbringen müssen, bevor man mit dem Weben anfing. Und das nannte man Anzetten, von einem alten Wort für Ausstreuen, Ausbreiten. Man hat diese Längsfäden gleichsam ausgebreitet, indem man sie anbrachte am Webstuhl. Und dann konnte man loslegen. Und aus dem Anzetten wurde unter dem Einfluss des lateinischen Worts Cedula für Zettel, Notizzettel dann auch, wurde dann dieses andere Wort Anzetteln. Und es hat den Beginn des Webens bezeichnet zuerst und dann allerlei Beginne und ist dann eben leider in dieses Negative abgerutscht. Also ich weiß auch gar nicht, warum, aber es wäre doch schön, man könnte auch eine Liebe anzetteln oder einen Kindergartenbau.
Stimmt, genau. Eine Redewendung, die ebenfalls mit dem Anfang zusammenhängt, ist, wenn sich etwas Bahn bricht. Kommt es von der Eisenbahn oder woher kommt es?
Ich habe mir immer vorgestellt, das ist wie so ein Bär, der durchs Unterholz bricht und ohne Rücksicht auf Verluste. Und so klingt das ja auch erstmal. Aber jetzt, wenn wir dann denken, es gibt ja auch bahnbrechende Erfindungen, aha, dann merken wir ja, das geht schon darum, dass hier eine gangbare Lücke in irgendetwas gebrochen wird. Es kommt ursprünglich von der Einschlagfläche in einem Wald, sagen wir ein Holzweg, der an sich ja was Gutes ist, weil man den braucht, um das Holz aus dem Wald auch wieder rauszuholen. Da wird also in einen Wald erstmal eine Einschlagfläche hineingebrochen, indem man dort die Bäume fällt. Und daraus ergaben sich im Laufe der Zeit dann eben Wege. Und so wurde aus Bahn für dieser Spezialausdruck aus der Forstwirtschaft ein Ausdruck für Weg, für Ebene, Art von Weg, eine Art Bresche, mit der man dann eben rein und weiterkommt. Und die bahnbrechende Erfindung ist dann eben auch so eine. Man hat einen Wald vor lauter Bäumen vielleicht nicht gesehen, bis dann jemand kommt, der hat die bahnbrechende Erfindung gemacht und einen Navigator vielleicht entwickelt oder etwas Ähnliches. Mhm. Und plötzlich komme ich ganz, ganz gut durch dieses Dickicht hindurch.
Es dauert nicht mehr so arg lang, dann beginnt das neue Jahr und dann werden viele von uns Redewendungen verwenden. Kennen wir ja, ein kurz neues Jahr, einen guten Rutsch, rutsch gut um, ja nicht ausrutschen. Ja, tatsächlich aber hat der gute Rutsch mit dem Rutschen nichts zu tun.
So zumindest glaubte ich das auch vor, sagen wir mal, wann war das, 15 Jahren. Also man liest, ja, und damals habe ich es auch gelesen, dass es angeblich aus dem jüdischen Zusammenhang komme und vom Rosh Hashanah, vom Kopf des Jahres, von dem Anfang des Jahres herkommen solle. Das klingt erstmal ganz schön. Jetzt ist aber folgendes Problem. Das jüdische Neujahr ist nicht das christliche Neujahr. Das ist ja an einem ganz anderen Monat. Das hängt auch mit dem Mondkalender zusammen und mit vielen anderen Dingen. Also man hat sich gar nicht einen guten Rutsch wünschen können unter Christen und Juden gleichzeitig, denn das waren völlig andere Daten. Das eine war im September und das andere ist eben Ende Dezember. Also von daher ist das schon mal sehr, sehr seltsam. Das kann nicht passieren. Und dann hat man, wie ich von einem Jiddisten gelernt habe, also ein Professor für das Jiddische, dass man solche Wünsche wie einen guten Rosch, also einen guten Anfang, Kopf des Jahres, überhaupt nicht gefunden hat. Also das ist nicht der Fall. Dazu kommt jetzt noch als Drittes, und da musste ich mich eben auch belehren lassen, was ja ein Teil der Wissenschaft ist. Mhm. Die Wissenschaft heißt ja nicht, ich habe ein Ergebnis und das bleibt so, sondern es gibt immer auch neue Erkenntnisse. Und das ist eben, warum gibt es diese Art von Wunsch erst so im letzten Drittel des vorletzten Jahrhunderts? Und das wäre ja dann vorher schon passiert. Es ist wirklich so, es geht ums Rutschen.
Tatsächlich.
Wir kennen, ja, also sehr interessant. Manchmal ist eben einfacher besser. Also man soll ja immer möglichst einfach werden, aber nicht zu einfach. Aber in dem Fall ist es so, völlig absurd, aber so kann man das wirklich nachweisen. Es geht um letztlich die Post. Die Post hat im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts etwas Neues eingeführt. Zum Brief kam die Korrespondenzkarte. Wir kennen die als Postkarte. Die hatte eine Besonderheit, die war ja offen, hatte keinen Umschlag und deswegen war alles, was darauf stand, nicht mehr dem Briefgeheimnis unterlegen. Jetzt hat man also diese Korrespondenzkarte als eine Art von Lebenszeichen nur verwenden sollen. Das heißt, man durfte, das war von der Post so vorgeschrieben, nur draufschreiben die Adresse, ganz klar, den Absender. Aber jetzt war die andere Seite noch frei und da kamen kluge Tourismusmenschen auf die Idee, da können wir ja für Garmisch-Partenkirchen werben oder für Murnau oder für Bamberg, keine Ahnung. Und dann haben sie eben diese eine Seite als Bildseite verwendet und jetzt kamen die verschiedenen Feste dazu. Auch da hat man ja sich gerne eine Botschaft geschickt und da man nichts draufschreiben konnte auf die Postkarte, aber sich auch nichts aus den Fingern saugen musste, weil die Postkarte selbst das Nötige sagte, war dann auf dieser anderen Seite zu Ostern ein Hase abgebildet und zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum und zu Neujahr oder Silvester, da sah man dann ein meistens Paar, entweder Kinder oder Jugendliche, manchmal auch ältere Menschen auf einem Schlitten, die den Hang hinunter rutschten. Mhm. Und drunter stand dann guter Rutsch oder guten Rutsch wünschen wir euch. Und es kommt eben von einer noch älteren Vorstellung her, dass man sich erstens etwas Negatives wünscht, obwohl man etwas Positives will, also Hals- und Beinbruch. Da heißt es ja auch, ich will ja nicht, dass der im Krankenhaus liegt, sondern es heißt, mögest du das eben nicht jetzt erleiden, gerade das beim Skifahren.
Gibt es doch in der Schifffahrt auch so einen Mast- und Schotbruch oder wie heißt das?
Genau, genau. Schot, muss man wissen, ist eben eine Art von Seil und das kann dann eben auch brechen. Auch da geht es genau um das Gleiche, man möchte, dass es nicht passiert. Man hat eben auf diesen Bildpostkarten, weil das auch so lustig war, gerne Betrunkene, die von der Silvesterparty nach Hause wankten, auf einer Eisfläche gezeichnet, während sie ausrutschen. Und auch darunter stand guten Rutsch. Mhm. Die Vorstellung dahinter ist die, wir hatten es ganz am Anfang der Sendung schon mal angesprochen, dass wir in alten Vorstellungen und bis heute von dieser Zeit zwischen den Jahren ausgehen. Das ist eben nicht so ein astronomisch exaktes 23.59 Uhr und 59 Sekunden endet das alte Jahr und 00001 beginnt dann das neue Jahr, sondern es ist so, dass man diese Zwischenzeit als etwas ganz Natürliches empfunden hat. Ein Jahr gleitet in das andere über und man hat ja auch diese Rauhnächte so genannt, eigentlich Rauchnächte vom Räuchern der Stelle. Auch das waren diese besonderen heiligen, aber auch etwas unheimlichen, besonders dunklen Nächte, die manchmal an St. Thomas schon begannen, also am 21. Dezember, aber häufig dann eben zu Weihnachten, also am Heiligabend und bis Dreikönig dann gingen. In diesen Zwölfernächten, wie man sie auch genannt hat, da ging eben ein Jahr zu Ende und das andere begann. Aber es war eben nicht so auf einmal, sondern das glitt ineinander. Und jetzt war, das wissen wir auch, über lange Zeit das Klima bei uns deutlich kälter. Das heißt, es war ganz typisch, dass man an Silvester, an Neujahr ausrutschen konnte. Und mit diesem einen aus dem alten Jahr ins neue rutschen und diesem Wunsch, mögest du nicht auf dem Eis ausgleiten, hat man durch diese satirischen und witzigen Postkarten und diesen Wunsch dann eben nicht nur hundertfach, sondern millionenfach plötzlich gelesen. Und man kann eben nachweisen, vorher ist er nicht da. Und plötzlich so um die 1870er Jahre beginnt das auf einmal, dass alle Leute sich einen guten Rutsch wünschen und hat also mit dem Jiddisch-Hebräischen überhaupt nichts zu tun.
Sehr spannend. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn eine neue Erkenntnis in der Sprachwissenschaft kommt, so wie jetzt bei Ihnen? Wie setzt sich sowas durch oder wie, ja? Kann das alte revidiert werden oder existiert beides jetzt die nächsten 200 Jahre? Wie muss man sich das vorstellen?
Also früher hätte ich gesagt, das setzt sich wohl schon relativ schnell durch. Inzwischen haben wir ja das Problem und die gute Möglichkeit, uns im Internet über alles zu informieren. Da finden sich aber eben, wie heißt es bei Goethe mal, Mäusedreck und Koriander. Also beides sieht ein bisschen ähnlich aus, aber das eine wollen wir eigentlich nicht haben. Es ist so, dass solche neuen Erkenntnisse sehr, sehr lange dauern, bis sie sich durchsetzen. Es gibt eben viele, die auch jetzt gerade, muss ich leider sagen, im Bereich des Journalismus, Redakteure, Redakteurinnen, die nicht so ganz genau schauen, sondern nur an einer Stelle vielleicht. Mhm. Und da sind auch durchaus schätzbare Kollegen drunter, also Wissen macht A oder die Sendung mit der Maus oder Frag mal die Maus heißt es ja, oder der Checker Tobi oder so. Die lesen dann eben nicht sich richtig fest und graben tief, sondern finden dann irgendwo die Erkenntnis, das klingt einleuchtend, also wird es weitergeführt. Und dazu kommen noch die Gästeführer. Das ist eine sehr schätzbare Art von Menschen, aber die greifen eben auch nicht wissenschaftlich tief, sondern haben es häufig von ihrem Vorgänger, haben das von irgendjemandem gelernt, lesen das in irgendeinem Buch und schauen nicht, gibt es denn eine zweite Meinung oder gibt es eine überzeugendere Meinung. Und so gibt es also auch in dieser Hinsicht ganz große Probleme. Ich muss es selber eben auch zugeben, bei mir steht das noch in dem ersten Buch über Redensarten so drin. Und als ich an einem Jiddisch-Wörterbuch ein bisschen mitarbeiten durfte, da hat mir eben der Simon Neuberg gesagt, das stimmt nicht. Und das ist bei Hals- und Beinbruch auch so, das kommt auch nicht aus dem Jiddisch-Hebräischen und es zieht wie Hechtsuppe, kommt auch nicht aus dem Jiddisch-Hebräischen. Also da gibt es eine ganze Reihe von überzeugenden Geschichten, die aber leider nicht stimmen. Und das wird Jahre dauern, bis sich das ändert.
Ja, es wird natürlich auch zigfach abgeschrieben und wieder veröffentlicht und das Internet vergisst so schnell nichts. Ja. Genau. Aber das Tohuwabohu kommt aus dem Hebräischen, haben Sie gesagt.
Genau. Also wir haben durchaus solche Dinge, das sind nicht wenige. Also ich reise mit einem Musiker mit dem Programm Dufte, Jubel, Tacheles. Selbst das Jubeljahr kommt aus dem Hebräischen oder das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das ist ja auch so ein Schlusspunkt, dass man sagt, jetzt wird aber hier Amen gesagt und so soll es sein, heißt das eigentlich nur. Also gerade in dem christlichen Zusammenhang, der ja auf dem Alten Testament auch beruht, gibt es sehr, sehr viel, was mit dem Hebräischen direkt zu tun hat. Also das ist ja das Vertrackte. Manches ist so und das kann man auch gut nachweisen. Bei anderem ist die Geschichte so gut, dass man sie einfach nicht vergessen kann. Und bei dem dritten ist die Erklärung dann so kompliziert, dass die Leute sagen, ach, das kann ich mir eh nicht merken, aber die Geschichte, die ist doch schön.
Hat ja auch seinen hohen Wert. Wir kommen jetzt dann zum Thema Ende in den Sprichwörtern. Vorher aber haben wir jetzt eine Hörerfrage, die kommt vom Franz Lutz aus Deutenhausen und der fragt, woher stammt die folgende Redewendung? Die hat jetzt nicht unbedingt was mit Anfang und Ende zu tun, aber er möchte es gerne wissen. Eine Lanze brechen.
Eine Lanze brechen. Vielleicht erinnert sich der Hörer an so Mantel- und Degenfilme, beziehungsweise noch ein bisschen früher die Ritterfilme, der schwarze Ritter oder so etwas. Da sieht man ja dann Sir Ivanhoe, wie er mit seiner Lanze gegen seinen Gegner anrennt. Und bei den Gottesurteilen, da konnte man auch in anderer Zusammenhang für jemanden eintreten und sagen, ich werde für ihn kämpfen. Und ich gehe in die Bahn, in die Kampfbahn in dem Fall mit ihm und er ist eben mit seinem Pferd und seiner Lanze, die eingelegt ist, auf mich losgerannt und ich mit meiner. Und dabei brachen die ja häufig, das sieht man in den Filmen besonders schön spektakulär auch. Und auf diese Art und Weise, wenn ich also für jemanden eine Lanze breche, heißt das, ich trete für ihn ein in eine Art Gottesurteil und gehe damit natürlich auch ein Risiko ein, aber ich lege für ihn dann die Hand ins Feuer, kann man auch sagen. Das Spannende dabei ist auch, dass diese Ritterredensarten, auch wie etwas im Schilde führen und ähnliche, durchaus mit der Ritterzeit zu tun haben, aber so richtig in Schwange kamen, so richtig volkstümlich, durch die Ritter- und Romantikliteratur so um 1800 wurden. Da hatten so viele Menschen Spaß daran, über die Ritter zu lesen, dass alles, was mit dem Rittertum zu tun hatte, dann noch viel, viel mehr beliebt war. Und dann hat man eben sowas wie eben eine Lanze brechen oder sattelfest sein, was ja auch dazu gehört, dass ich mich eben nicht aus dem Sattel heben lasse durch so eine feindliche Lanze, die mich trifft oder mit offenem Visier kämpfen. All diese ritterlichen Dinge, die wurden ja auch in vielen Theaterstücken dargestellt. Das Käthchen von Heilbronn kennen wir vielleicht auch, da spielt ja der Ritter eine besondere Rolle. In den Märchen haben wir plötzlich Rüstungen wieder, die eine Rolle spielen, oder eben Ritter. Und da sind diese Ritterredensarten, die in der Tat im Ursprung mittelalterlich sind, erst so richtig beliebt geworden.
Könnten die Burschenschaften vielleicht auch eine Rolle spielen?
Die Burschenschaften kommen in der Tat immer wieder vor. Also es gibt da eine ganze Reihe Dinge, die mit dem Kämpfen mit Schwertern zu tun haben. Also jemanden übers Ohr hauen, das kennen wir. Und da ging es darum, dass bei dem akademischen Fechten man bestimmte Regeln zu beachten hatte. Und dazu gehörte natürlich, dass man diesen Schlag über das Ohr, über die Ohrlinie hinaus unterließ. Und deswegen, wer das dann doch tat, der hielt sich nicht dran. Oder Manschetten haben. Da sagt man auch, mit großer Wahrscheinlichkeit kommt es aus diesem akademischen Fechten, dass jemand, der sich einem Duell, einem Gang, wie man das ja auch genannt hat, im Fechten entzieht, weil er sagt, ach, ich bin gerade so gekleidet, meine Manschetten, die wären ja im Weg, ich kann jetzt nicht fechten. Dass der in Wirklichkeit aber eigentlich nur Angst hat.
Mhm. Redewendungen und Sprichwörter rund um das Thema Ende. Und jetzt haben wir wieder eine Zuschrift, eine E-Mail bekommen, und zwar aus Kolbermoor in Oberbayern. Da schreibt uns Berthold L. Suldinger, dieses Gesetzl wird unserem bayerischen Nationalphilosophen Karl Valentin zugeschrieben. Aufpassen, Obacht. Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite. Das ist schon ziemlich klug.
Ja, und das ist auch etwas, was viele so gesehen haben. Das finde ich auch so schön. Wir sind ja jetzt nicht alle Philosophen, aber immer wieder kommt einem ja mal ein kluger Gedanke. Und es ist faszinierend, wie verschiedene Kulturen, verschiedene Autoren, verschiedene ganz normale Menschen wie Sie und ich auf Sätze kommen oder auf Gedanken. Und dieser Gedanke, dass man letztlich auch rundherum kommen kann und dann ist man wieder an einer Stelle, wo man sich gar nicht so recht sagen kann, ist das der Anfang, zu dem ich zurückgekommen bin, oder ist das Ende meiner Reise? Ich bin ja eigentlich schon wieder an derselben Stelle. Und dazu gibt es wunderschöne Gedichte von Wilhelm Busch beispielsweise, der die Lebensfahrt auch als so eine Rundreise empfindet, wo man am Ende eigentlich wieder da ist, wo man aufgebrochen ist und gar nichts recht sich erklären kann, woher das kommt. Oder bei Heinrich von Kleist im Aufsatz über das Marionettentheater, da sagt er, das Paradies freilich ist verschlossen. Wir müssen schauen, ob wir durch einmal herumkommen um die Erde das Tor vielleicht offen finden. Also immer wieder dieser selbe schöne Gedanke. Und ob das jetzt bei Karl Valentin so gefallen ist, müsste ich selber nochmal nachschauen. Mhm. Sie leiten mir die E-Mail weiter und ich werde den Hörer dann informieren. Denn bei Zitaten, das ist ja so eine Sache, ob es jetzt Einstein ist, dem unglaublich viel zugeschrieben wird, oder Goethe oder Schiller, oder es heißt dann arabische Weisheit oder indische Weisheit, chinesische Weisheit, Konfuzius. Und wenn man dann mal nachschaut, dann wird es oft ganz, ganz schwierig. Also beim Ende, da fiel mir auch ein, dass ich mal mit meiner Frau in den USA Urlaub machte und auf einer einsamen Chemietoilette auf einem Parkplatz, da musste ich mal und schaute dann auf die Klowand und da stand Sic Semper Tyrannis. Also so geht es allen Tyrannen oder so möge es allen Tyrannen gehen. Und ich dachte mir, was hat denn jemanden veranlasst, auf einem Klo das hinzuschreiben? Und habe dann erst viel später gemerkt, das ist ja gar nicht antikes Latein, sondern das ist offensichtlich in den USA entstanden im Kampf gegen die als Kolonialmacht empfundenen Engländer. Und William Booth, der Lincoln ermordete, der hat das in sein Tagebuch geschrieben und er soll es auch gerufen haben, laut Zeugen, als er Abraham Lincoln im Theater erschossen hat. Diese Idee ist also eine typisch amerikanische. Es gibt Ideen, warum das jetzt ins Lateinische übersetzt war. Es sollte natürlich auch mehr Pathos vielleicht bekommen, mehr Aufsehen erregen. Also auch das sind solche Dinge, die das Ende auch als etwas sehr Dramatisches darstellen sollen, theatralisch vielleicht auch. Und das war es ja in diesem Fall ganz besonders.
Ich merke, Sprachwissenschaftler sind immer im Dienst, auch auf einer Chemietoilette in
Ja, aber das stimmt wirklich. Ich werde ja ganz komisch, selten wirklich gefragt. Also es gibt ganz viele Leute, die mich treffen und sagen, ach, Sie sind der Essig, und manche wissen dann auch von der BR Heimatsendung. Das finde ich natürlich besonders schön. Ich wollte Sie was fragen, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Und dann sage ich, schreiben Sie mir halt eine E-Mail. Es gibt eine Adresse im Internet, jurassic@yahoo.de, da können Sie mich fragen. Aber im Jahr kommen vielleicht ein Dutzend Fragen. Also wenn jemand Lust hat, wenn jemandem was einfällt, gleich das Smartphone gezückt und eine Mail geschrieben. Denn ich lerne ja dadurch auch ganz viel. Also das ist ja das Schöne, selbst Schüler können mir was beibringen. Ich hatte letzt einen Schüler, der meldete sich, als wir über die Eselsbrücke sprachen. Und da hatte ich als Beispiel genannt, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und da meldet sich eben der Schüler und sagt, das stimmt aber nicht. Und warum stimmt's nicht?
Ich
habe es nicht kapiert. Naja, weil man es mit H schreibt.
Nämlich?
Aber hinten.
Ach so, ja, mein Gott. Ja,
wer nämlich mit 2H schreibt, ist dämlich. Nämlich, genau. Und der war stolz wie Bolle, und ich habe mich geschämt, dass ich es nicht verstanden habe. Und also das ist eben so großartig. Die können mir natürlich auch Dialektredensarten beibringen oder Kerwa-Versli oder eben auch Sprichwörterredensarten, die aus anderen Gegenden Deutschlands, die es früher gab, stammten, also aus Schlesien beispielsweise. Wenn was offenbar war, am Tag war, dann sagte man auch, das geweißte Schubsäcke. Und ich habe gedacht, was sind denn geweißte Schubsäcke? Das gibt's doch gar nicht. Und schau nach und komm irgendwann drauf. Geweißt heißt Vorgewiesene. Und der Schubsack, das ist die Hosentasche.
Ach.
Und also wenn ich meine Hosentaschen umkehre und nach außen stülpe, dann sieht man eben, was drin ist.
Aha.
Und so hat man in Schlesien eben dazu gesagt, das sind geweißte Schubsäcke.
Also, da muss man erstmal draufkommen,
das zu entschlüsseln. Ja. Und so ist da ein ungeheurer Reichtum, der mir da begegnet, auch eben durch Höreranfragen.
Also haben Sie keine Scheu, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben Sie uns eine Mail. Jetzt noch bis um kurz vor 12 können wir die Fragen beantworten unter studio@br-heimat.de oder sonst eben dann direkt an Rolf Bernhard Essig. Jetzt kommen wir zu den Sprichwörtern, zu den Redewendungen zum Thema Ende. Und da gibt es schon sehr viele, die sehr negativ sind. Etwas zu Grabe tragen, das wird eben den Hals brechen und so weiter und so fort. Ich habe den Eindruck, da gibt es recht viele.
Das ist so, aber wir kennen auch Ende gut, alles gut. All's well that ends well, das ist ja von Shakespeare. Und insofern, es ist schon auch etwas durchaus Schönes, wenn man etwas beendet hat. Aber in der Tat, das Ende steht häufig auch für das Ende des Lebens oder das Ende einer Sache, dass man auch nicht mehr weiterkommt. Jetzt sind wir am Ende der Fahnenstange angelangt. Wir kennen das aus den Dorffesten, ob das jetzt Wiesenfest hieß oder Kirta oder wie auch immer. Da gab es ja diese Fahnenstangen, und da mussten die Burschen, zu meiner Zeit waren es auch schon die Mädchen, die das oft besser konnten, mussten dann im Kletterschluss da hinaufklettern. Und es gab so einen Ring, der hinaufgezogen wurde, und an dem Ring waren so kleine Geschenke befestigt oder kleine Süßigkeiten. Und wenn man eben hoch genug kam, dann konnte man von diesem Ring etwas hinunterreißen. Aber klar, irgendwann ging es eben nicht mehr weiter nach oben. Dann hatte man das Ende der Fahnenstange erreicht. Und solche Grenzen, die sind ganz spannend. Also in meiner Kindheit, da kamen wir an der Autobahn dann irgendwann an ein Schild, halt hier Zonengrenze. Da war halt die Welt mit Brettern vernagelt. Da war die DDR Zonengrenze, wie das denn auf den Schildern hieß, da ging es nicht weiter. Und das kennen wir auch interessanterweise und komischerweise von einem Ausdruck, bei dem wir nicht dran dächten. Wir sagen ja, wenn etwas besonders schön ist, das ist das Nonplusultra.
Ja.
Und das heißt wörtlich, nicht mehr hinaus oder nicht darüber hinaus. Das können wir uns auch vorstellen, das Allerbeste, darüber kann man nicht hinausgehen. Das ist eben das Optimum. Kommt aber von einer alten mythischen Geschichte her. Es sei an den Säulen des Herakles, wie man die Straße von Gibraltar in der griechischen Antike nannte, es soll dort von Herakles selbst oder Herkules ein Schild angebracht worden sein, non plus ultra, also nicht über diese Grenze hinaus. Es gibt andere, die meinen, dahinter hätte auch gestanden, dahinter sind Monster, Seemonster und ähnliches. Jedenfalls kannte man diese Grenze des Mittelmeers von innen heraus gesehen und diese Idee, dass dort eben dieses Schild gewesen wäre, nicht darüber hinaus. Das war also ein Endpunkt und diesen Endpunkt hat man dann auch als den Punkt für das nicht in einer Leistung oder in einer Meisterschaft darüber hinausgehen können, verändert. Und das Nonplusultra wurde also deswegen dann auch zum Optimum. Es gibt viele, die sagen, letztlich hätten die Phönizier diese Geschichte erfunden, denn die Phönizier hatten lang vor den Griechen entdeckt, dass es in Cornwall Zinn gab. Und Zinn war ja entscheidend wichtig zur Bronzeherstellung. Und so hätte man als Phönizier mit diesen Geschichten die Griechen von diesem wichtigen Handel ausschließen wollen, indem man ihnen Angst gemacht hat, sie ins Boxhorn gejagt hat.
Wieder eine Redewendung, sehr schön. Oh, wie die Ehre. Es geht um Redewendungen zum Thema Anfang und Ende. Eigentlich sind wir ja schon beim Ende, aber wir haben jetzt eine Zuschrift, die kommt von Frank Dingeldey. Es ist wirklich großartig, wie die Hörer sich heute engagieren und wie sie dabei sind. Vielen Dank dafür. Frank Dingeldey schreibt, die Redewendung Anfang oder das Wort Anfang, hat es was zu tun mit Fangen?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich vermute schon, aber da muss ich auch zugeben, das geht ja jetzt über die Redensarten hinaus, aber ich bin fast sicher, wobei aber eben fast sicher bedeutet, ich müsste dann nochmal nachschauen, also es bedeutet schon sowas wie, ich schaue gerade mal bei meiner Lieblingsplattform DWDS nach, und das bedeutet angreifen, anfassen und kommt schon auch mit Fangen in eine Berührung, denn das Fangen ist ja auch, dass ich jemanden so fasse, dass ich ihn halten kann. Also es ist wirklich dieses Angreifen, was wir auch in der Redensart haben, in Angriff nehmen und gehört also ganz direkt zusammen.
Sehr interessant. Also der Anfang, das Fangen in dem Wort Anfang. Vielen Dank, Frank Dingeldey. Jetzt kommen wir zur Carolina. Die müssen wir vielleicht schimpfen, weil sie so schreibt, sie liebe Grüße aus dem Auto. Ich hoffe, liebe Carolina, dass sie nicht fahren, während sie schreiben. Aber sie schreibt uns, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wieso nur?
Also alles hat ein Ende. Das ist eine in allen Kulturen übliche Art und Weise, um sich so ein bisschen zu trösten. Die kommt ja häufig vor, um sich zu sagen, naja, das musste eben mal zu Ende gehen. Häufig ist das in Situationen, die jetzt nicht ganz so ernst sind, aber manchmal auch das. Und indem man etwas sagen kann, ist man ja schon getrösteter, als wenn man einen namenlosen Schmerz hätte. Deswegen ist dieses Alles hat ein Ende schon mal ganz gut, um mir klarzumachen, natürlich muss alles enden. So wie im Buch Kohelet es heißt, alles hat seine Zeit. Damit ist ja auch gemeint, alles wird einmal enden. Und ganz typisch ist, dass im Volksmund und manchmal dann natürlich auch von Autoren oder von gewitzten Köpfen, von Philosophen ein Schwänzel dran gehängt wird, damit das Ganze ein bisschen lustiger wird. Und dass die Wurst zwei Enden hat, das kennen wir aus dem Alltag, wenn wir sagen, das ist mir Wurst oder Wurst. Denn auch da geht es darum, es ist Wurst, wo ich die Wurst anbeiße, an der einen Seite oder an der anderen Seite. Die hat eben keinen eigentlichen Anfang oder zwei Enden, wie man dann auch sagen könnte, das Wurstende, die Mettenden, die man dann auch beim Metzger vielleicht noch kaufen kann. All das macht klar, die Wurst, die endet eben zweifach. Und da war es besonders schön zu sagen, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Dann habe ich zum Trost über die Idee, dass alles einmal zu Ende gehen kann, dann noch diese heitere, witzige Pointe dazu. Die Wurst hat eben zwei Enden und damit bin ich auch wieder bei was Positivem. Jetzt geht es um die Wurst. Also heutige Kinder verstehen das ja nicht mehr, aber sie kennen das wahrscheinlich auch noch, dass sie beim Metzger eine Gelbwurst gekriegt haben, oder?
Ja, natürlich.
Und das war doch schön, das war doch toll. Jetzt geht es um die Wurst, jetzt ist was Schönes. Und wenn ich eben sage, alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei, die Laune ist besser. Ich denke an ein appetitliches Würstchen und damit geht es einem gleich besser und gehört eben in diese vielen Varianten von Sprichwörtern, Redensarten, die man verändert hat, so wie wir vorhin eben auch sagten, mit Stoßstange ist aller Laster Anfang oder das ist ja wie Säulen nach Athen tragen, das mag ich auch gern.
Jetzt haben wir in der ersten Stunde schon darüber gesprochen, dass Redewendungen manchmal auch eine Art Lebenshilfe sein können. Und es gibt ja Situationen im Leben, wo was nicht gelingt, wo man sich vielleicht auch fürchterlich schämt, in Grund und Boden schämt. Und auch da gibt es Redewendungen, zum Beispiel sich einen guten Abgang verschaffen oder ab durch die Mitte. Woher kommt das?
Das ganze Leben wird seit der Antike schon auch als eine Art von Schauspiel empfunden. Die Götter oder Gott, das sind die Spielleiter oder der Regisseur und wir sind die Spielfiguren, die Schauspieler. Und deswegen gibt es ungeheuer viele Redensarten, die mit dem Theater zu tun haben. Und der Abgang von der Bühne, das ist eben etwas, was man dann in dieser Redensart meint, einen guten Abgang sich verschaffen heißt, bevor ich die Bühne verlasse, mache ich noch etwas, damit ich im Gedächtnis in der Ehrerbietung der Zuschauer bleiben kann. Mhm. Ab durch die Mitte, da geht es um den Bühnenraum. Der Bühnenraum wurde ja in Vordergrund und Hintergrund auch aufgeteilt, deswegen in den Hintergrund geraten oder sich in den Vordergrund spielen. Und wenn ich durch die Mitte abgegangen bin, dann war das ein sehr schneller und klarer Abgang, den ich da gemacht habe. Das war sehr fix, war ich plötzlich weg. Dann hatte ich meine Rolle ausgespielt und dann konnte ich sie mir abschminken. Also das kann man sich auch gut vorstellen. Der Hauptdarsteller ist zur richtigen Zeit nicht da. Sein Ersatzmann schminkt sich schon und hat die Rolle schon memoriert. Da kommt der mit hängender Zunge doch noch an. Und dann muss der Ersatzmann sich das abschminken, was er jetzt eigentlich spielen wollte. Also das ist ganz klar, der Vorhang ist gefallen, das Spiel ist aus. Da geht es auch nicht nur um das Spielen wie Skat oder Schafkopf, sondern das Theaterspiel, das Schauspiel, genug des grausamen Spiels, in der Versenkung verschwinden. Das ist eben diese Falltüren, die es gab oder dann eben auch hydraulische Teile der Bühne, die abgesenkt werden konnten. Und manchmal hat man jetzt gesagt, jetzt aber Schluss der Vorstellung oder jetzt aber Ende der Vorstellung. Und dann hat es auch manchmal ein Blackout gegeben. Das hieß dann, plötzlich werden die Lichter gelöscht auf der Bühne und damit ist die Szene zu Ende. Das wurde dann erst deutlich später zu einem Ausdruck für Stromausfall oder für den Ausfall von Erinnerungen, so wie bei Helmut Kohl, der nicht mehr wusste, wo diese 100.000 Mark plötzlich in dem Köfferchen hergekommen waren.
Ja, man konnte mir was vergessen. Wenn man jetzt bewusst was zu Ende bringt im Leben, auch das gibt es, dass man bewusst was zu Ende bringt, auch dafür gibt es Redewendungen, zum Beispiel den Hahn zudrehen. Auch ein Bild aus dem Leben.
Wobei man bis heute nicht genau weiß, warum der Hahn eigentlich Hahn heißt. Wir wissen, jetzt geht es um den Geldhahn, es geht um alle möglichen Hähne, die zum Drosseln verwendet werden. Das ist ja auch so genannt worden, das, was man zum Verschließen einer Leitung verwendet, Drossel. Drosselklappe kennen wir auch im Auto beispielsweise, um die Benzinzufuhr zu steigern oder zu reduzieren. Aber warum der Hahn Hahn heißt, ja, also es gibt viele Ideen. Es wurde auf jeden Fall relativ früh schon so ein Absperrmechanismus in Gestalt von Hähnen dargestellt. Aber warum das wiederum, wissen wir auch nicht. Aber dieser Absperrmechanismus, der war für uns ganz besonders einleuchtend, wenn es um alles Mögliche ging, was sich ergibt im Leben. Denn auch hier haben wir diese Idee, dass etwas fließt. Pantarei soll ja Heraklit gesagt haben, auf jeden Fall ist das Fragment überliefert, alles fließt. Und so kann man sich vorstellen, wenn etwas munter vorwärts geht, dann ist das wie so ein Bach oder ein Fluss, in dem alles vorwärts fließt oder wie in einer Leitung eben, in der ganz viel fließt. Und der Geldhahn, das können wir uns auch vorstellen, den gibt es ja bei Dagobert Duck sogar manchmal dargestellt in dem Geldspeicher, dass da das Geld aus so einer Art Geldleitung kommt. Das ist dann eben metaphorisch gemeint, es wird der Zustrom des Geldes jetzt eben gedrosselt bis zu dem Punkt, dass eben nichts mehr passiert. Und wenn ich den Hahn zudrehe, dann wird etwas endgültig gedrosselt Und Drossel ist eigentlich ein Wort, das den Hals bezeichnet. Wir kennen den König Drosselbart, der hat eben einen Halsbart beispielsweise. Mhm. Und die Drossel ist aber auch die Gurgel. Und wir kennen das sehr unschöne Wort, jemanden erdrosseln. Das ist erwürgen. Aha. Das heißt, ich schnüre ihm den Hals zu. Auch das eine sehr schlimme Art von Ende, die wir auch in anderen Zusammenhängen kennen, wenn wir sagen, das ist eine Entwicklung, die ist so schrecklich, die muss mal zu einem Ende kommen. Wir müssen der den Gnadenstoß geben oder versetzen oder den Todesstoß versetzen. Da geht es um dieses, dass man einen Gegner so weit besiegt hat, dass er zwar noch lebt, aber eigentlich dem Tode näher ist als dem Leben. Er ist totgeweiht. Und Ritter hatten zumindest, ich glaube, ab dem 15. Jahrhundert neben dem Schwert auch einen kleinen Dolch. Und dieser Dolch, der wurde auch Misericord genannt. Also eigentlich der Erbarmensdolch, mit dem man eben jemandem den Gnadenstoß versetzt hat, damit er nicht länger leiden muss. Und das verwendet man heute in übertragenem Sinne.
Man kennt auch das Sprichwort, jemandem den Gar ausmachen. Das hat damit aber nichts zu tun. Oder?
Ja, oder also sagen wir, man kann es dort auch verwenden. Also es kommt zumindest bei den Brüder Grimm auch schon so vor. Da in einem witzigen Zusammenhang, den wir jetzt leider nicht ausführen können, aber wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal in die Kinder- und Hausmärchen. Die zweite Geschichte heißt Katz und Maus in Gesellschaft. Und da gibt es eine ganz lustige Art von Gar aus. Also Gar aus heißt ganz besonders aus. Es ist jetzt wirklich Schluss, ganz und gar aus. Aber damit bezeichnete man allerlei Dinge, die zum Teil sehr traurig waren, wie zum Beispiel in Nürnberg und Regensburg im 15. Jahrhundert. Da bezeichnete man die Wirtshausschließung so. Und das war natürlich ein tragischer Moment für viele, die gern getrunken haben. Da wurde dann also offiziell der Gar aus verkündet. Jetzt war also wirklich Schluss, jetzt wurde also der Zapfenstreich letztlich gemacht, jetzt gab es nichts mehr zu trinken. Also deswegen ist das Wort gar aus so ein bisschen changierend. Das ist ja schon sehr negativ, wenn man auf den Tod hinausgeht oder eben bei der Wirtshausschließung ist es dann ein bisschen witziger und in der Geschichte Katz und Maus in Gesellschaft besonders witzig.
Da passt noch dazu eins, das auch jeder kennt, das heißt weg vom Fenster sein. Woher kommt das eigentlich?
Wenn man das so genau wüsste. Also die schönste Geschichte dazu, die erzähle ich jetzt trotzdem, weil sie mir immer wieder begegnet und nicht nur in Westdeutschland, da aber ganz besonders im Ruhrgebiet. Da hat man gesagt, diejenigen, die jetzt lange in den Kohlegruben gearbeitet hatten, die jetzt als Bergarbeiter so viel Staub in der Lunge hatten, dass sie nicht mehr weiterarbeiten konnten, die hatten ja dann in ihren kleinen Zechenhäusern sich ein Kissen in das Fenster gelegt und haben dann zum Fenster rausgeschaut. Und wenn sie dann wirklich starben, dann waren sie weg vom Fenster. Das ist eine wunderbare Geschichte. Es gibt noch eine zweite, die ist fast noch lustiger. Es gab durchaus Zirkusse, die hatten Affen, die abgerichtet waren, die Eintrittskarten abzureißen oder einzureißen oder etwas Ähnliches beim Eintritt zu tun. Die hatten nicht selten sogar ein eigenes Häuschen. Und wenn die dann tot waren, dann waren sie weg eben von ihrem Fenster, an dem sie saßen, um diese Tickets einzureißen. Aber wir merken schon, das sind etwas hilflose Erklärungen. Letztlich geht es wohl vor allem darum, dass Fenster für bedeutende Persönlichkeiten auch etwas waren, um sich zu zeigen. Man hatte ja häufig dann so einen kleinen Balkon vielleicht davor, eine Art französischen Balkon vielleicht. Man repräsentierte auf diese Art und Weise, man zeigte seine Bedeutung, indem man sich am Fenster zeigte. Und wer da nicht mehr war, der war dann eben weg. In einem ganz guten Nachschlagewerk las ich dann auch, es bezöge sich auf die Fenster, die am Eingang von Kinos über viele, viele Jahre zu sehen waren und die es ja heute auch noch gibt. Da wurden dann Plakate, Filmstills gezeigt, also Fotografien aus dem Film. Und wer dort zu sehen war, das war jemand, der wichtig war, ein toller Schauspieler, eine wunderbare Schauspielerin. Und wer dort nicht mehr auftauchte, war dann auch weg vom Fenster. Mhm. Ich vermute, all diese Dinge zusammen haben letztlich dazu geführt. Und so eine einzige Erklärung gibt es da nicht.
Lieber Herr Dr. Essig, jetzt ist bei uns langsam Schicht im Schacht. Kommt vermutlich aus dem Bergbau, oder?
Ja, ganz genau, ja. Genau. Alles ist geritzt. Das gehört dazu. Man hat in die Wände Markierungen geritzt und damit war klar, diese Schicht muss abgebaut werden in der Zeit. Und wenn man das schon mal gemacht hatte, diese Ritzungen angebracht, dann konnte man eben auch loslegen, alles geritzt. Und wenn die Schicht abgearbeitet war, dann war eben auch die Schicht im Schacht erledigt. Dann konnte man wieder hochfahren. Damit war die Sache geregelt. Aber Sie haben schon recht, wir müssen langsam zum Ende kommen. Das Maß ist voll. Fertig ist die Laube.
Fertig ist die Laube, fertig ist der Lack. Jetzt sind wir wieder bei den positiven Dingen und es löst sich in Wohlgefallen auf. Und wir haben alles unter Dach und Fach gebracht. Das ist das Letzte, was ich Sie noch frage, woher das kommt.
Wir kennen nicht nur in Bayern, auch in anderen schönen Städten, in Celle beispielsweise oder ja auch in Marburg, die Fachwerkhäuser. Und damit wird klar, es geht um eine Holzbauweise, bei denen diese Gefachungen, wie man auch sagen könnte, mit einem Gemisch aus Stroh, aus Geflecht und Lehm gefüllt wurden. Und wenn diese Gefachungen alle gefüllt waren und man dann das Dach darauf gesetzt hatte, dann war etwas in Ordnung gebracht, dann war der Bau fertig. Also Dach ist die obere Bekrönung und Fach ist dann für die Wand des Hauses. Dann ist das Haus errichtet und wenn ich etwas unter Dach und Fach gebracht habe, dann ist es eben unter so einem Haus innerhalb auch der Wände und das war wiederum ein Ausdruck für Rechtssicherheit. Wenn ich was unter Dach und Fach gebracht hatte, dann durfte ein anderer sich dessen nicht bedienen, selbst wenn ich jetzt Schulden bei dem gehabt habe, der durfte nicht so ohne weiteres unter meinem Dach und Fach irgendetwas sich dann holen. Was unter Dach und Fach gebracht war, war also nicht nur fertig im Sinne des Bauens, sondern es war auch in einer gewissen Weise rechtssicher.
Es war wieder hochinteressant. Ich bedanke mich ganz herzlich für die vielen Erklärungen zu Redewendungen und Sprichwörtern. Dr. Rolf Bernhard Essig, unser Experte zu diesem Thema. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für heute.
War mir ein Vergnügen und jetzt müssen wir einen Schlussstrich ziehen.
Genau so ist es. Vielen Dank, alles Gute, schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Für Gott.
17. Januar.
Sind Sie wieder da? Vielen Dank.
Genau, mit Hermine Kaiser.
17. Januar. Wiederhören.
Ade.